Ja, wir werden einen Schritt zurückgehen zu der letzten Bibelbetrachtung. Willi Dück hat uns damals in der Bibelarbeit in diese Gedanken weitergeführt, dass wir noch einmal kurz die Bereiche anschneiden, uns in Erinnerung rufen aus dem ersten Kapitel im Epheserbrief. Und wir ermutigen ja uns jetzt immer wieder, auf die Bibel mitzunehmen, dass wir da, wir können jetzt auch nachschauen, um welche geistliche Segnungen es in den Versen 7 bis 12 ging, dass wir die noch einmal kurz zusammentragen. Wenn jemand die so im Gedächtnis hat, können wir das frei machen, wenn nicht, schaut einfach nach, dann kommen uns die bestimmt schneller in Erinnerung. Und wir tragen die zusammen. Nicht jeder hat eine Bibel mit, deswegen ist das noch einmal das laute, gemeinsame Erinnern eine gute Hilfe für uns. Ja, diese geistlichen Segnungen in den Versen 7 bis 12, welche waren das? Die Erlösung durch das Blut, ja. Vergebung der Sünden, sehr gut. Dem Reichtum der Gnade. Von dem Geheimnis seines Willens haben wir gelesen, dass es auch etwas ist, was gegeben ist, geschenkt ist, das ist eine geistliche Segnung. Dass wir Erben sind. Der Ratschluss Gottes, also dieses Geheimnis von seinem Ratschluss, hat er offenbart. Und er hat uns verordnet zu seiner Herrlichkeit. Also die soll durch uns sichtbar werden, die Herrlichkeit, die Jesus in sich ist. Aber welche er auch gebracht hat, die soll sichtbar werden. Und das alles soll bei uns Dankbarkeit hervorbringen. Und so merken wir auch, Geschwister, wir sollen uns auch nicht wundern darüber, wenn wir das nicht immer in uns haben und das alles so allein von sich kommt, sondern wenn das uns nahegebracht wird an unser Herz, dann bewegt sich das Herz auch zu Dankbarkeit. Und besondere Herausforderung, denke ich, war für uns alle dieser Text mit der Vorherbestimmung. Und das, wir haben ja das so verstanden, dass die Vorherbestimmung auch zum Teil in dem lag, dass Gott vorherbestimmt hat, dass die erlösten Menschen eine Stellung von einem Sohn einnehmen. Also die sind Kinder. Das sind nicht einfach erlöste Menschen, sondern sie haben das Vorrecht und die Stellung von Söhnen und Töchtern Gottes. So will Christus sie sehen. Diese Vorherbestimmung hat auch diesen Teil diesen Gedanken in sich. Und dann haben wir, denke ich, eine besondere Herausforderung gehabt, als wir darüber sprachen, wie ist das mit der Vergebung, wenn die schon ausgesprochen ist, wenn wir die schon haben, warum bitten wir dann noch täglich um Vergebung, wenn die schon gegeben ist? So, das waren so die Gedanken, die uns letzte Mal tiefer beschäftigt haben. Wir haben ja gesagt, dass diese Verse von Vers 3 bis 14 in dem griechischen Neuen Testament ohne Punkt sind. Das ist alles ein Satz. Im Deutschen ist das anders. Das ist anders einfach aufgebaut. Aber dass so wurde das mal, und dann müssen wir uns das vorstellen, mit welchem langem Atem der Paulus das geschrieben hat und aufgereiht hat, was der Heilige Geist ihm da alles so gegeben hat. Wir haben gesagt, es ist sehr deutlich in diesen Segnungen, dass Gott der Vater hier eine zentrale Rolle einnimmt. Dann Jesus Christus, das war gerade 7 bis 2, die Verse, da geht es zentral um die Segnungen, die Jesus Christus gebracht hat. Dann in den Versen 13 und 14, die wir heute jetzt betrachten werden, da geht es um den Heiligen Geist. Und somit haben wir die Dreieinheit Gottes hier am Wirken in diesen Segnungen. Gott der Vater, Jesus Christus, und heute wird das, was der Heilige Geist an Segnungen mit sich bringt, das wird hier mehr betont in den Versen 13 bis 14. Und wir werden die jetzt mal lesen zusammen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Eine besondere Herausforderung wird für uns heute sein, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und da bin ich froh auch für eine reiche Beteiligung an diesen Gedanken, denn wir werden bestimmt nicht in die ganze Tiefe dieser Auseinandersetzung gehen in der christlichen Welt, denn wir wollen ja bei dem bleiben, was eigentlich dieser Text zum Ziel hat. Etwas zu sein, zu Lob, seine Herrlichkeit, das soll es bewirken und nicht das andere. Aber ich will einfach vorweg so viel sagen, dass dieses Wort, diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist, gerade in der Auseinandersetzung zum Thema Heiliger Geist, die Pfingstbewegung, heißt ja in Deutschland sozusagen um die Jahrhundertwende 1900, sehr stark hat das die Christenheit in unserem Land hier aufgemischt. Und dann 1905 gab es die Berliner Erklärung, das ist sozusagen die Stellungnahmen der Gemeinden, die diese Bewegung, wie sie damals genannt wurde, nicht unterstützten, sondern sich davon distanzierten. Und somit gab es und gibt es bis heute in gewissen Erkenntnissen immer noch eine große Trennung. Also für uns wird das eine Herausforderung sein und wir wollen die aber mit der Freude in der Heiligen Schrift begegnen und somit auch diesen Text wissen, dass uns das heute erwartet. So ist auch noch wichtig, denke ich, zu beachten, dass in dem Text, wenn sozusagen, es ist ja ein Satz, der geht von Vers 3 bis 14, da lesen wir immer von wir und uns. Nur hier in Vers 13 beginnt das auf einmal mit ihr. In dem seid auch ihr. Bis jetzt waren das wir und jetzt auf einmal spricht der Apostel Paulus in diesem Abschnitt von ihr. Es ist auch eine Herausforderung für uns, das zu beachten. Und ja, ich weiß nicht, ob es da eine endgültige, deutliche Lösung für gibt, aber wir werden und wollen versuchen, diesen Text zu verstehen. Und das tun wir, wie auch immer, in dem Gebet. Gott hat ja uns die Bibel nicht zu Verwirrung gegeben, sondern zu Klarheit. Und etliche Mal, glaube ich, machen wir es komplizierter, als es ist. Und dann wird es ganz unverständlich. Aber dann, wenn ich auf einmal dahin ausgleise, dann da werdet ihr mich schon anhalten. Wir werden den ersten Gedanken jetzt uns mal anschauen. Und dazu habe ich auch gleich eine Frage. Ich habe hier jetzt ein paar Worte hervorgehoben. Von dem gehört, gläubig geworden, versiegelt. Also das, was wir hier vielleicht in dieser Reihenfolge so sehen, Sie haben das Wort gehört, geglaubt und dann wurden Sie versiegelt. Aktiv ist der gläubige Mensch in den beiden Sachen beteiligt, die da vorangehen, gehört und geglaubt. Versiegelt ist er eigentlich passiv. Das ist nicht das, was der Mensch aktiv macht. Aber ich will jetzt eine andere Frage uns stellen. Wie haben wir das in Erfahrung von unserem persönlichen Glaubensweg? Welche Zeitspannen können hier zwischen dem gehört und geglaubt liegen? Einfach aus unserer Erfahrung. Also, wenn ich mich zurückerinnere, wann habe ich das Evangelium zum ersten Mal gehört und wann habe ich geglaubt? Welche Zeitspanne sind hier zwischen möglich? So, Heinrich, wie war es bei dir? Nee, dem Kröcker. Ja, das ist hier gerade die Frage. Dieses Gläubigwerden können wir hier in diesem Text austauschen mit Bekehren. Das ist nicht das allgemeine Glauben, dass ich glaube, dass es Gott gibt und so, sondern in diesem Text ist das austauschbar mit dem Wort Bekehren. So, und deswegen glaube ich, so viele Menschen wie hier sind, so ein großer Unterschied an zeitlichen Abstand kann es da auch sein, weil jeder hat also seine Erfahrung. Wenn er das zum ersten Mal gehört hat und dann sich bekehrt hat. So, Dennis, wie war es bei dir?
Ein Jahr.
Ein Jahr? Sehr kurzer Abschnitt, ja. Ich wiederhole das, sonst verstehen die Geschwister das nicht. Also Alexander sagt hier, bei ihm waren das 2 Jahre, was er sich so erinnert, wo er das zum ersten Mal bewusst gehört hat, das Evangelium, und dann sich bekehrt hat, ja.
Bei mich war das vielleicht 50 Jahre.
Danke, Bruder Jakob. 50 Jahre, sagt Bruder Jakob. Es ist sehr ermutigend, auch Geschwister, für jeden zu hören, wer noch nicht bekehrt ist, wenn wir jemanden unter uns haben. Ja, dann hast du noch, das ist bei jedem unterschiedlich, aber du bist noch immer dabei, du hast immer noch die Möglichkeit, du kannst dich bekehren. Auch wenn in diesem Abschnitt das nicht so ist, das gehört sofort geglaubt, da kann wirklich eine lange Zeit sein, aber die Bibel sagt nicht, ich habe noch lange Zeit, sondern heute, wenn du seinen Ruf hörst, dann verschließe das Herz nicht. Dieser Ruf des Heute bleibt immer. Aber wir sehen hier, dass es hier wirklich ein großer, vielfältiger Erfahrungswert auch ist. Jetzt werden wir uns dieser Versiegelung näher anschauen, was die Versiegelung mit dem Heiligen Geist bedeutet. Und die Überschrift, die soll uns doch begleiten. Das ist ja jetzt eine Formulierung, die ist nicht aus der Bibel. Der Heilige Geist, Gottes Garantie. Aber das ist der Gedanke, der in diesem Text ist. Und wenn wir das davon ableiten und so auch versuchen, den Text zu verstehen, da wird uns das vielleicht leichter sein, das zu verstehen. Hier in diesem Text wird die Gabe des Heiligen Geistes als eine Garantie gegeben für Gottes Heilssegnungen, die ja noch zum Teil nicht vollständig von uns erlebbar sind, sondern dass es noch kommt. Die Tatsache der Versiegelung, wir schauen uns mal einzelne an. Und hier habe ich schon die Antwort auf die Ihr. Es kann sein, dass dieses auch Ihr hier eine Betonung liegt auf die Heidenchristen. Wer ist versiegelt? Auch ihr. In ihm seid auch ihr. Als eine mögliche Betonung, dass von wir und uns, wo alle zusammen sind, weil das ist ja auch ein starker Gedanke von dem ganzen Epheserbrief, dass man diese Einheit zwischen Judenchristen, die eine besondere Stellung hatten, das wird der Römerbrief, macht ja das auch noch einmal sehr deutlich, und den Heidenchristen doch eine Einheit geschaffen wird. Kapitel 4 wird das sehr stark betont. Kann sein, dass das hier so eine mögliche Erklärung ist, aber auch andererseits für jeden von uns, wenn hier nicht wir steht, sondern ihr, als ob der Schreiber dann dem Einzelnen noch einmal so das persönlich näher bringt. Vielleicht ist auch das gemeint. Nicht so sehr dieses Heiden- und Judenchristen, aber die Gemeinde in Ephesus wird hier so angeschrieben und dass sie versiegelt sind. Wann wurden sie versiegelt? Deswegen dieses Gläubigwerden bei der Heilswende, als sie gläubig wurden, als sie gerettete Menschen wurden. Dann wurden sie auch versiegelt mit dem Heiligen Geist. So sagt uns das hier der Text. Als sie in dem, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung hörtet und glaubtet, dann die Voraussetzung für diese Versiegelung war zweiseitig. Ein Mensch muss das hören. Und das ist ja auch für uns ein bekannter Text aus dem Evangelium. Wie sollen wir glauben, wenn sie nicht gehört haben? Hören und dann glauben. Aber die Versiegelung selber ist nicht aktiv von dem Menschen abhängig, sondern das ist eine Handlung Gottes. Weil die Mittel der Versiegelung ist der Heilige Geist. Und hier wird er noch einmal sehr eingegrenzt. Eingegrenzt damit, dass hier steht, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hat vielleicht jemand einen Gedanke dazu? Warum ist das hier so betont worden, dass es der Heilige Geist der Verheißung ist?
Als Jesus gesagt wird, wenn ich komme zum Vater, dann
ja. Also das war eine Verheißung, dass der Heilige Geist kommen würde. Also es ist eine besondere Einschränkung ist ein falsches Wort. Aber das beschreibt es ein bisschen genauer. Weil der Heilige Geist war ja auch immer da. Das wissen wir aus der Offenbarung der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist ja immer gewesen ist. Und der Heilige Geist hat ja auch die Menschen des Alten Testaments befähigt, Gaben verteilt. Er war aktiv in dem Geschehen da. Nur der kam immer auf einzelne Menschen. Und hier wird noch einmal ganz genau gesagt, es ist nicht allgemein nur der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist, der verheißen ist, so wie Bruder Sergei das schon sagte. Und der Heilige Geist, der verheißen ist, der ist nicht ein anderer Geist als der Geist vom Pfingsten. Der wurde verheißen. Und genau dieser Geist ist auch an dieser Versiegelung beteiligt. Das ist schon wichtig, gerade für die Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema. Weil es wurden Versuche unternommen zu sagen, gut, wenn ein Mensch gläubig wird, da kommt der Heilige Geist allgemein auf ihn. Aber das schließt sich mit diesem Wort gerade aus, weil es nicht einfach der Heilige Geist ist, sondern der Geist von Pfingsten. Der Geist, der verheißen wurde. Der Geist gerade des Neuen Testaments. Der Geist, der ausgegossen wurde. So sagt das die Bibel auf eine andere Stelle. Und deswegen ist diese Betonung hier, dass es genau der Geist, der verheißen ist, schon ein wichtiger Hinweis auf die Segnung und die Beteiligung des Heiligen Geistes am Leben eines Menschen, wenn er sich bekehrt. Und das ist nicht allgemein nur eine Wirkung des Geistes, sondern der Geist von Pfingsten ist hier gemeint. Wenn wir uns jetzt fragen, was ist unter dieser Versiegelung zu verstehen? Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir können uns diesen Gedanken jetzt auch widmen. Und jetzt müssen wir zwei Sachen gleichzeitig machen. Wir werden ein Lied singen zusammen und an diese Frage denken. Und dann gemeinsam auch uns die Antworten suchen aus dem Wort. Ja, dass wir zusammen aufstehen, Jakob, kannst du vielleicht das auch.
Lass uns aufstehen zum Gesang. 186, Herr, du gibst uns Hoffnung.
Herr, gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten und Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Du weißt, wie oft wir mutlos sind und die Angst gewinnt und uns jede Hoffnung nehmen will. Doch deine Liebe ist so groß und lässt uns nicht los. Bei dir wären alle Ängste still. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst umgestalten und Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Wir sind Betrachten, was nicht hält, und begreifen nicht, wie groß du bist, dass du dich Herr und König nennst und dass du uns kennst, dass dein Plan für uns schon fertig ist. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Es wird groß, kleines wird klein. Du willst uns gestalten und Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Wie oft versäumen wir die Zeit und sind nicht bereit, als Gesandten in die Welt zu gehen. Herr, der du deine Kraft verheißt, fühl uns mit dem Geist, lass ihn neu durch unser Leben gehen. Herr, du gibst uns Hoffnung und änderst unser Leben. Großes wird groß, kleines wird klein. Herr, du bist angestanden und Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein.
Ja, was ist unter dieser Versiegelung zu verstehen? Zum Teil war ja das schon im Lied, denke ich, so auch das Thema angeschnitten. Ja, hat da jemand einen Gedanken, den wir alle zusammen bewegen sollten? Ja. Gott hat auf seine Kinder das Eigentumsrecht. Und wenn er auf uns, auf den Einzelnen, sein Siegel drauflegt, dann ist das gleichzeitig, oder es bedeutet dann, es ist Eigentum Christi. Es gehört ihm. Es ist eine Bestätigung, dass wir unter der Führung des Geistes sind. Mhm.
Und ich werde euch das Gesetz in euer Herz schreiben.
Es ist das, was verheißen wurde in dem neuen Bund, hat das schon im Alten Testament so geheißen, ich werde mein Gesetz in eure Herzen schreiben. Römer 8, 16, zitiere. Der Geist selber gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Kann man alles unter der Versiegelung verstehen? Ja.
2. Korinther 1, steht geschrieben, Vers 22. Gott ist es aber, der uns befestigt, dank euch in Christus und uns gesaugt und versiegelt und in unseren Herzen das Pfand des Geistes gegeben hat. Das hat Gott.
Ja. Gott hat dieses Siegel auf uns gelegt. So haben wir ja schon einige Gedanken zusammengetragen und das ist doch ganz hilfreich, Denn das Wort selber ist ja auch interessant, von dem Wort auszugehen, was das Wort selber bedeutet. Versiegeln, bestätigen. So wird es auch im Direkten gebraucht. Und wir finden dieses Wort, wenn wir das jetzt auch im anderen Sinne haben, aber das gleiche Wort wird verwendet in Matthäus 27 bei der Versiegelung von Jesu Grab. Dann haben ja die Römer das Grab versiegelt, dass man damit sagen wollte, keiner darf hier dran. Hier hat keiner das Recht, weil da war ja die Angst da, dass die Jünger das aufmachen würden. Und da stand schon die Strafe des Römischen Reiches über jeden, wer dieses Siegel bricht. Es wird genau das Wort da gebraucht. Wir haben dieses gleiche Wort im Römerbrief. Ich bringe jetzt einfach die Beispiele von der Wortbedeutung, ohne dass es jetzt die Wirkung des Heiligen Geistes in diesen Texten angesprochen wird. Da schreibt Paulus, dass sie eine Spende gesammelt haben und dass sie diese Spendesammlung versiegelt hatten. Ja, wahrscheinlich auch zu einem Schutz, dass da nicht irgendwo ein Verdacht aufkommt, dass da irgendwer dran geht. Er wollte damit sagen, liebe Geschwister, es geht nicht irgendwo zur Seite, es ist sicher, es ist, wozu es gedacht ist, wird es auch verwendet. Dann haben wir dieses Wort auch so in der Offenbarung, Kapitel 7, Verse 3 und 5. Da versiegelt Gott die Gläubigen der Endzeit. Er gibt ihnen einen Siegel. Und das wird dann auch so als genau als Eigentumsrecht bezeichnet. Wir lesen uns diese Worte. Das wird dann auch so verwendet, dass dieses Siegel Gottes sie auszeichnet, schützt und bestätigt. Offenbarung 7, 3, 5. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israel. Hier wird das auch nochmal für genau diesen Zweck gebraucht. Eigentumsrecht Gottes. Das Siegel schützt, das Siegel teilt, das Siegel zeichnet aus und gibt einen geschützten Rahmen. Somit haben wir ja eine Stelle schon gelesen aus dem 2. Korintherbrief und das Gleiche haben wir noch einmal in Kapitel 4, Vers 30 im Epheserbrief. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Deswegen kehren wir uns jetzt dieser Bedeutung auf dieser Stelle, dieser Versiegelung Gottes mit dem Heiligen Geist auch näher zuwenden. Das hätte ich alles aufmachen können, aber das haben wir jetzt schon alles gelesen. Dreimal wird das im Neuen Testament, wie gesagt, verwendet, dass der Heilige Geist mit seiner Wirkung ein Siegel ist für die Gläubigen. Und jetzt will ich einfach diese Behauptung aufstellen, dass mit dieser Versiegelung das Gleiche eigentlich geschieht und es geschieht in dem gleichen Moment, was die Heilige Schrift über den Heiligen Geist der Verheißung für die Christen des Neuen Testaments auf anderen Stellen sagt. Es wird auf anderen Stellen beschrieben, wie der Empfang des Geistes, wie die Taufe im Geist, das Kommen des Heiligen Geistes auf Menschen, das Salben mit dem Heiligen Geist oder getränkt werden mit dem Heiligen Geist. Es sind alles eigentlich der gleiche Vorgang. Er hat nur andere Beschreibungen, wird anders, hat andere Schwerpunkte in seiner Auswirkung, aber es ist eine Handlung Gottes. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn er zu Jesus kommt in der Buße, dann, wie wir hörten, die hörten das, wurden gläubig, dann wirkt Gott in der Wiedergeburt, indem, dass er diesen gläubigen Menschen mit dem Heiligen Geist tauft, dass er den Heiligen Geist auf ihn ausgießt, dass er ihn mit dem Heiligen Geist tränkt oder auch mit dem Heiligen Geist versiegelt. Eigentlich ist das nichts anderes. Es ist eine Handlung Gottes, die wird nur so unterschiedlich beschrieben. Warum wird sie so unterschiedlich beschrieben? Da, denke ich, schließt sich das auch auf, wenn wir den Dienst dieser Versiegelung noch einmal näher betrachten. Zum Beispiel, wenn wir sagen, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte bei den einzelnen Umschreibungen dieser, das Kommen des Heiligen Geistes in das Leben eines neutestamentlichen Christen, weil wohlbemerkt, es ist der Geist, der verheißen wurde, nicht der Heilige Geist aus der Wirkung des Alten Testaments, sondern aus der Zeit der Verheißung. Beim Kommen auf den Menschen ist Kraft versprochen. Wenn der Ausdruck verwendet wird, dann betont das mehr die Kraft Gottes. Aber es ist immer die gleiche Handlung. So ist meine Erkenntnis über diese Vielfalt, wie das Kommen des Heiligen Geistes und seine Wirkungen auf uns beschrieben werden. Das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel haben wir, wenn von Empfangen des Heiligen Geistes gesprochen wird, dann wird mehr die Kindschaft betont. Ihr habt nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern der Besonnenheit. Ihr habt die Kindschaft empfangen. Wenn das verwendet wird, dann wird mehr die Segnung betont. Und deswegen auch diese verschiedenen Umschreibungen. Einmal heißt das empfangen, kommen auf den Menschen. Und jetzt haben wir hier, was ist die besondere Segnung bei der Versiegelung? Und das hörten wir schon in diesen Beispielen. Und das sagt ja uns auch direkt der Text. Es ist das Zeichen, dass wir Gottes Eigentum sind. Somit, wenn wir das so verstehen, dass diese Handlung Gottes eine einmalige ist, bei der Predigt von Petrus, als er sagt und Jesus verkündet am Tag der Pfingsten, als er diesen Retter verkündet und gesagt hat, diesen Menschen, diesen Mann, den ihr mit den Händen der Ungläubigen an das Holz geheftet habt, der ist der Eckstein, das ist unser Messias und der ist auferstanden. Und als er das gepredigt hat, was sagen die Menschen? Es geht ihnen durchs Herz und sie sagen, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, tut Buße. Und so ist der Weg, um diese Segnung des Heiligen Geistes zu bekommen, immer noch der gleiche. Es ist nicht ein von unserem Verständnis her nicht ein zweiter oder dritter Segen, sondern es ist eine Umschreibung dieses einen Handeln Gottes. Aber wenn ihr, wie wir gesagt haben, das Empfangen betont, dann wird die Segnung der Kindschaft betont. Wenn er von dem Versiegeln schreibt, dann wird das Zeichen des Eigentums hier mehr betont. Und die weitere Auswirkung, die ist ja so in Vers 14 nochmal sehr deutlich zusammengefasst. Der Heilige Geist, so müssen wir das hier lesen, ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums, zu Lob seiner Herrlichkeit. So, und jetzt ist es ein bisschen ein komplizierter Satz. Bis zur Erlösung des Eigentums. Bis, wir können vielleicht mit anderen Worten sagen, bis sich das verwirklicht. Und jetzt, wenn wir diese beiden Texte zusammennehmen, dann können wir sagen, in dem Heiligen Geist als Siegel sagt Gott zu uns, mein Kind, du hast den Heiligen Geist und das ist das Siegel für dich, für mich, dass du zu mir gehörst. Das sagt Gott. Er schenkt uns dem Heiligen Geist und sagt, mein Kind, du gehörst zu mir. Für uns, nach Vers 14, bedeutet das, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Geschwister, wenn jemand noch zweifelt, ob er den Heiligen Geist hat, das kann eine stärkere Versuchung sein. Da will ich an ein Bibelwort erinnern. Niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Somit ist das eine eigentlich einfache Prüfung. Wie wir hörten, durch den Heiligen Geist, wenn der in unser Leben kommt, dann schreibt Gott sein Gesetz in unser Herzen. Und dann verstehen wir das einmal, was da steht, der Geist kämpft gegen das Fleisch. Und dass wir auch nachher immer die alte Natur in uns haben. Aber irgendetwas ist in uns, das gibt Gott immer Recht. Und das ist der Heilige Geist. Nur zwei Bemerkungen dazu. Aber noch einmal, aus diesem Text, glaube ich, können wir das sehr deutlich erkennen. In den Versen 13 und 14, dass in dem Heiligen Geist als Siegel Gott zu uns sagt, du gehörst mir, ich habe dich versiegelt und keiner hat ein Recht auf dich. Für uns, wenn wir das betrachten, will er uns damit sagen, ich habe euch schon was vorausgezahlt. Wir kennen ja das aus dem Kaufen und Verkaufen. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, ja, ich habe das Auto angeschaut, ich will das gerne kaufen, da sagt der Verkäufer, gut, dann möchte ich ein Angeld haben. Was sagt das? Wenn ich morgen komme und das Auto wirklich kaufe, dann ist es immer noch da. Ich habe ja ein Angeld gegeben. Und so sagt er auch für uns, dass du den Heiligen Geist bekommen hast. Damit will Gott dir auch gleichzeitig sagen, wenn du in den Himmel kommst, bekommst du das volle Erbe. Er ist die Anzahlung, der Anfang. Wie gesagt, wenn wir den Heiligen Geist jetzt aber nur auf diese Wirkung einschränken würden, dann würden wir ihn sehr einschränken. Er wirkt ja viel mehr in unserem Leben. Und deswegen ist das eine Handlung Gottes, aber hat viele Auswirkungen. Und die Auswirkung bei der Versiegelung sind diese beiden Gedanken. Gott sagt damit, du gehörst zu mir. Und wir können wissen, das Angeld haben wir schon, das Erbe wird kommen. Das ist, was in diesem vielleicht langen Text, aber auch in diesen zwei Versen, wozu dienen soll. Es soll uns ja bewegen, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit in unseren Herzen bewegt werden. Dass wenn Ängste kommen in unserem Leben, wir die nicht mit irgendwas überwinden, sondern lass uns zu dem Wort gehen, Geschwister. Lass uns zu dem Wort gehen und sagen, dieses Siegel Gottes ist ja ein Beweis für mich. Was soll ich noch? Was brauche ich noch für Beweise, dieses Siegel Gottes ist da? Wenn wir dieses wissen, ist es dann noch richtig, dass gläubige Menschen über die Niederkunft des Heiligen Geistes jetzt noch bitten? Und hier erinnere ich einfach an die Stelle im Lukas-Evangelium. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, als dieser Geist der Verheißung noch nicht gegeben war, dass sie um das Kommen des Heiligen Geistes bitten soll. Aber dann wurde er gegeben. Da ist die Verheißung erfüllt worden. Und nach dieser erfüllten Verheißung, glaube ich, haben wir in Bezug zum Heiligen Geist eine andere Aufgabe, als zu beten, dass der Geist kommt, nach Lukas 17. Das ist nicht mehr unser Gebet. Denn dieses Gebet ist erhört worden. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Aber was soll er in unserem Leben bewirken? Da haben wir noch jeden Tag mit zu tun. Und dafür sollen wir auch beten. Dazu sollen wir uns öffnen. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Fülle des Geistes, die Wirkungen des Geistes. Sie wurden mit Kraft gestärkt. Das sind alles fortlaufende Erfahrungen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Versiegelung, die Tränkung mit dem Heiligen Geist, das Kommen des Geistes, Geschwister, sind alles Handlungen Gottes, sind nicht in unserer Hand, können wir gar nichts zu tun. Nur was? Hören, gläubig werden, zu dem Herrn kommen, das andere tut er. Aber das hier, das ist unsere Aufgabe. Wir sollen ihn nicht betrüben. Wir sollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Das sind wichtige Erfahrungen, wo wir sehr beteiligt sind. Aber nicht in dem, dass wir sagen, ich bin gläubig, ich habe mich bekehrt, bin zum Herrn gekommen, aber er hat mich nicht versiegelt. Er hat mich nicht getauft. Er hat mir das alles nicht gegeben. Geschwister, das ist unmöglich. Was passieren kann? Wir können den Heiligen Geist betrüben, wenn wir ihm ungehorsam sind. Wenn wir Sünden in unserem Leben dulden. Wenn wir den Willen Gottes verleugnen, verneinen. Es kann viele Dinge geben, wo wir ihn betrüben, aber nicht, dass wir sagen, ich habe alles getan und er gibt mir den Geist nicht. Schwester, das ist nicht Wahrheit. Da hat uns irgendwo irgendwas verführt. Wir sollen voll Geistes werden, alles Gebote für uns, alles wichtige geistliche Erfahrungen. Und wir sehen, es sind zwei, drei davon im Epheserbrief, werden wir uns noch ausführlich mit befassen. Wenn wir jetzt noch einmal diese Textstellen zusammenfassen und dann werden wir auch die Zeit haben zum Gebet, aber auch die Zeit, wenn jemand dann noch ein Anliegen weitergeben möchte. In diesem Abschnitt will der Heilige Geist uns Folgendes nahebringen, dass der Heilssegen als bereits empfangen festgestellt wird. Das ist nicht, was wir noch immer ersuchen, sondern das ist gegeben. All diese Segnungen, von denen wir hier gelesen haben, sind gegebene Segnungen. Man kommt in dieses Heilssegen, wir haben ja gesagt, diese geistlichen Segnungen, die wir hier alle aufgereiht haben, von 3 bis 14, die kommen oder gibt Gott beim Eintritt in das Heil Gottes. Und in diesem Heilssegen ist die ganze Dreieinheit Gottes beteiligt. Wir haben gelesen, dass Gott etwas vorherbestimmt hat, vorher ersehen hat, in Verse 4 bis 5. Dann 6 bis 12, die Wirkungen, die Jesus Christus hier bewirkt. Und dann die Verse 13 bis 14, die Wirkungen, die Segnungen des Heiligen Geistes. Wir sollen das erwidern. Wir sollen ihn loben für seinen Segen. Das ist der Ruf in Vers 3. Wir sollen die Herrlichkeit seiner Gnade preisen. Vers 6. Das, was geschehen ist, dass wir versiegelt worden sind, soll zum Lobe seiner Herrlichkeit dienen und zum Preis seiner Herrlichkeit dienen. Als Antwort auf sein gnädiges Heil soll Gott verherrlicht werden. Deswegen bringt er uns diese Segnungen ja auch nahe. Und deswegen sollen wir, wenn wir die im Alltag erleben, in unserem Alltagsglauben, auch immer wieder zurückkommen und unseren Herrn dafür anbeten und ihn danken. Und das dürfen wir jetzt auch tun, und wir wollen aber auch noch die Möglichkeit geben, wenn jemand aus seinem persönlichen Glaubensleben ein Anliegen hat, ob wir für jemandes Gesundheit beten sollen, das können wir tun, oder jemanden Zeugnisse dann Dank sagen möchte, dann teilt das mit und wir werden jetzt beten.